Herrschaften, so geht's also los, die Big Show 652 mit Fußball, aber eigentlich mit dem Drumherum des Fußballs. Denn einer unserer ersten Gäste hat ein Buch geschrieben. Genug geredet, was für einen Podcast eher schlecht ist. Ich freue mich trotzdem, dass Christoph Ruf ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus Christoph.
Ja, hallo Jens, grüß dich.
Hi. Wir sprechen gleich über die Thematik in diesem Buch, mit der natürlich auch Thorsten Poppe sehr, sehr gut vertraut ist. Schönen guten Morgen, Thorsten. Spannenderweise hast du gerade mit Martin Kind telefoniert. Ich hoffe, er hat Grüße ausgerichtet an Sportradio 360.
Absolut, ja, auch wenn er am Ende des Gesprächs, sage ich mal, jetzt nicht sehr verlockt hat, weil er musste sich natürlich auch den gängigen Kritikpunkten stellen im Interview und die führen natürlich jetzt nicht unbedingt immer zur guten Frühlingslaune.
Beste Laune aber bei Andreas Renner.
Bist dahin gegangen, wo es weh tut.
Ja, ja, beste Laune. Guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo.
Genug geredet. Die Irrwege der Bundesliga und die Inkonsequenz der Fans erschienen im Die Werkstatt Verlag von Christoph Ruf. Und Christoph, ich möchte mit einer ganz simplen Frage beginnen. Wer sind die Fans? Ist das eine homogene Gruppe? Ist die komplett heterogen? Wer sind die Fans, die du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Pflicht nimmst, um nicht zu sagen, für ihr Dasein, aber für manche Dinge auch kritisierst in diesem Buch?
Ja, also wenn das eine simple Frage ist, dann habe ich jetzt schon Angst vor den komplizierten Fragen, weil das ist ja eigentlich mit die schwierigste Frage überhaupt. Denn die Fans gibt es natürlich nicht. Ne? Also die Fans werden gerne reduziert auf die Teile der Fanszene, die besonders laut und sichtbar sind, sprich die Ultras und die aktive Fanszene. Aber natürlich ist auch jemand, der vielleicht nur am Samstag um 15.30 Uhr den Fernseher anmacht und den am Fußball tatsächlich nur das Sportliche interessiert, ist ja vielleicht sogar der klassischere Fußballfan. Man kann sich's einfach machen zu sagen, Fans sind natürlich alle, die sich dafür interessieren. Man kann sich's auch so einfach machen, wie es viele Ultras tun, dass sie halt sagen, wir sind die eigentlichen Fans, weil wir mit Abstand am meisten investieren. Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Ich nehme tatsächlich eher Letztere, also Ultras, aktive Fanszene, die ihr Fan-Dasein auch etwas politischer begreifen und inhaltsgeschwängerter in die Pflicht. Also ich meine, ich habe ja nichts zu melden, aber ich fände es wünschenswert, wenn eine Tendenz in der Fanszene, die sagt, wir gehen in jedes Gremium rein, wir gehen in jedes, auch vereinsintern, in jeden Club-Fan-Dialog und es ist doch schön, dass die unsere Anliegen hören, auch mal merken würden, dass im Endeffekt die Machtfrage doch beantwortet ist, wie wir gerade in Stuttgart sehen.
Dazu kommen wir gleich. Thorsten, siehst du das auch so? Ich weiß gar nicht, so realistisch. Ich deute das realistisch, was Thorsten meine ich natürlich. Thorsten, siehst du das auch so realistisch, wie es Christoph gerade eingeschätzt hat?
Also realistisch ist ja schon mal gut, weil wir sind Journalisten und wir sind den Fakten verpflichtet und die sollten im besten Fall ja auch die Realität widerspiegeln. Ne? Sonst sind die Fakten nicht richtig transportiert und diese emotional aufgeladene Diskussion, die wir jetzt gerade durch den DFL-Investorenprozess hatten, zeigt das ja ganz gut, ne? Was sich die Ultras beziehungsweise die Stadionkurven gerne zu eigen machen und auf der anderen Seite eben auch das Kapital einfordert. Und das sind halt im Moment zwei Enden, die noch nicht zusammenkommen. Und die Fans können natürlich ihren Einfluss mit Protesten geltend machen, aber wie Christoph auch gesagt hat, eben über die Gremien als Mitglieder etc. Und das passiert in vielen Vereinen besser. Stichwort Hannover 96, wo du es schon angesprochen hast mit Martin Kind, da haben sich ja die Fans, restriktive Mitglieder, den Verein ein Stück weit auch wieder zurückgeholt, sodass es eben zu einer Pattsituation dort kommt. Das heißt, mit Hilfe der 50-plus-1-Regel ist es ja eigentlich so, dass der E.V., da wo die Mitglieder ihren Vorstand gewählt haben, der Kapitalseite weisungsbefugt sind, dass das in der Praxis aber eben nicht richtig klappt und die Kapitalseite eher das ignoriert, um es mal freundlich zu sagen, ist ein anderes Beispiel, das mit Stuttgart, was wir jetzt dort gerade erleben, dass eine Entmachtung durch eine Minderheit erfolgt, sprich durch die Investoren und dadurch der Präsident, der legitimiert ist seitens der Mitglieder, da seine Aufsichtsratsfunktion wahrzunehmen, dass das jetzt so stark reduziert wird, ist eben dann ein Beispiel, was Christophs Rufs These mehr als stützt.
Andreas, entschuldige, wenn ich nochmal zu Christoph zurückgehe, weil es ja gerade aktuell der VfB, die letzten beiden Tage hat Christoph in der Süddeutschen Zeitung drüber geschrieben. Was passiert da genau? Ist die 50+1 Regelung sinnlos, weil ja dann doch Porsche und Mercedes bestimmen, wer Präsident wird? Oder habe ich da etwas überinterpretiert, Christoph?
Na, es ist schon so, dass im erweiterten Aufsichtsrat der AG des VfB Stuttgart mittlerweile 11 Mitglieder, um 2 erweitert durch die Porsche-Mitglieder, ist die Investorenseite mit Jaco und Mercedes-Benz halt mit 5 Leuten vertreten. Wenn dann noch ein paar Leute vom e.V., also von tausenden Mitgliedern gewählt, die Fronten wechseln, wo möglicherweise Klaus Vogt auch seinen Anteil hat, die Dinge sind ja nie schwarz-weiß, dann kann man schon feststellen, dass eine Gruppe, die zusammen vielleicht 22-23% der Anteile hat, gerade eine sehr wichtige Personalentscheidung gefällt hat. Gewählt wurde Tanja Gönner, Bundesverband der deutschen Industrie. Natürlich eine gewisse Affinität zu Porsche und Mercedes nicht von der Hand zu weisen. Und wenn die jetzt sagen, es gibt zwar ein Versprechen 2017 von Wolfgang Dietrich, sicherlich ein sehr kapitalfreundlicher Präsident damals gewesen, dass wenn die Ausgliederung durchgeht, also die Ausgliederung der Profiabteilung, die übrigens, Klammer auf, bei jedem Verein bisher durchgegangen ist. So kritisch sind die Fans dann natürlich verständlicherweise doch nicht, wenn es vermeintlich um die Existenz ihres Vereins geht. Dann ist das natürlich bedenklich, wenn dieses Versprechen von Dietrich, also jeder Präsident muss sich absegnen lassen von der Mitgliederversammlung, sonst wird keiner Vorsitzender des Aufsichtsrates. Wenn Tanja Gönner und die neue Mehrheit einfach sagen, das ignorieren wir, das ist natürlich schon demokratietheoretisch und was 50+1 angeht, schwierig.
Andreas, wie tief blickst du da drauf? Muss man hier jetzt wieder die gute alte Frage stellen, die mir Jonas Friedrich vor ein paar Wochen nicht beantworten wollte? Nämlich, wem gehört der Fußball? Gehört er den Investoren, den Fans? Oder ist es am Ende des Tages der Gang der Dinge einfach?
Weißt du, ich würde das jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten. Meine Perspektive ist, ich habe sehr viel mit US-Sport zu tun, wo...
ich nicke. Andreas, du siehst es nicht, aber ich nicke. Ja.
Ja. wo Investoren und Teambesitzer ja gang und gäbe sind. Meine Erfahrung daraus ist, wenn man ein solches System hat, gibt es genau dieselben Probleme wie in der Vereinsstruktur, nämlich an manchen Orten funktioniert es besser und an anderen Orten funktioniert es schlechter. Jetzt also ganz grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, den Fußball den Investoren zu öffnen, weil ich nicht glaube, dass Vereine gut und GmbHs und Investoren schlecht sind. Aber, und ich will auch noch dazu sagen, diese Diskussion, die wir führen, ist ja eine, die fast exklusiv nur in Deutschland stattfindet, weil schaue ich mich in Europa um, in den anderen größeren europäischen Ligen sind ja Investoren gang und gäbe. Die andere Seite ist natürlich, wir haben halt jetzt nun mal eine Regelung und die lautet 50+1. Und solange das die Regelung ist, sind die Diskussionen natürlich wichtig. Und ich hätte nicht ein Problem damit, dass es Investoren gibt. Ich habe aber ein Problem damit, wenn es eine 50+1 Regel gibt, die alle angeblich wollen, dass dann permanent versucht wird, die durch die Hintertür zu umgehen. Also deswegen auch hier bin ich dann da bei dem, was Christoph schon gesagt hat, also es gibt keine einfache Antwort darauf und wie gesagt, wenn man sich selber die Regeln auferlegt, muss man sich halt auch dran halten.
Das ist der entscheidende Satz, wenn ich da einhaken darf, den der Kollege Renner gesagt hat, dass man sich eben dann dem auch verpflichtet fühlen muss. Und die 50-plus-1-Regel hat halt die Problematik, dass sie diese Ausnahmetatbestände hat mit den sogenannten Werksvereinen, ja, von Leverkusen und Wolfsburg, und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit der Umgehungstatbestände, die Freunde von Rasenballsport seien an dieser Stelle genannt. So, und das macht es halt so schwierig, da alle festzunageln drauf. Und ich glaube, der Wunsch, und den hat, glaube ich, auch gerade Martin Kindse eindeutig formuliert, ist, dass wir halt mal Klarheit haben wollen oder müssen im deutschen Fußball, wohin der Weg führt. Ne? Und deshalb ist halt nicht nur die Frage entscheidend, wem gehört der Fußball, sondern vor allem, welchen Fußball wollen wir? Und diese Frage ist noch nicht hierzulande mal diskutiert worden, und zwar mit allen Beteiligten. Ja? Und da müssten wir eigentlich mal hingehen und irgendwie eruieren, wohin wollen wir denn? Ja, weil ich glaube, wir sind uns hier in der Runde einig, der USP der Bundesliga sind ja nach wie vor die Stadien, die Stadionbesucher, ja, machen wir ruhig die Fans daraus, ja, bezahlbare Preise etc. Und eben nicht das englische Modell, wo du jetzt, ich sag mal, das kam ja auch in den sozialen Medien nach dem Spitzenspiel Liverpool gegen Man City groß auf, wie toll das sei dort, keine Pyrotechnik und keine Gewalt und alles Friede vor der Eierkuh. Ja, ist aber eben auch keine demokratische Teilhabe, die unser System des Vereinswesens eben ausmacht, und vor allem die Preise, die dort herrschen beim Ticketing, schließt halt auch bestimmte Gruppen von vornherein aus, und der Fußball ist ja nun nochmal das letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft, wo du halt auch mal einen Doktor neben einem Arbeiter stehen haben kannst, wo es Begegnungsstätte ist zwischen einzelnen Schichten. Und das sollten wir uns immer ein Stück weit bewusst machen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn diese Diskussion mal geführt würde, weil die 50-plus-1-Regel, alles gut, aber ich berichte ja seit Jahren darüber, und ich glaube, ich habe zuletzt 2018 schon konstruktiv nochmal versucht, einen Beitrag zu machen mit honorigen Stimmen, dass die dringend ein Update braucht, weil es eben die Umgehungstatbestände gibt. Und im Moment versuchen wir mit der Regel so den Status quo zu zementieren. Was bedeutet das überhaupt? Wo kann der Weg hinführen? Aber es wird halt nicht innovativ entwickelt, damit wir solche Umgehungstatbestände zum Beispiel von vornherein ausschließen und Wettbewerbsgleichheit herrschen könnte, zumindest auf dem Blatt Papier.
Ja, sehe ich alles ganz genauso. Also vor allem den letzten Punkt, den Andreas gemacht hat, auch Thorsten gerade. Was mich eigentlich stört, ist genau das. Also ist nicht die Diskussion um 50-plus-1, sondern diese Heuchelei, die ich darin sehe, dass natürlich auch DFL und die meisten Clubvertreter immer 50-plus-1 wie eine Monstranz vor sich herhalten und dann aber so Sachen wie in Stuttgart oder eben das Vertragswerk, das Martin Kind ja offenbar möglicherweise sogar legal ermöglicht hat, sich so bei der Abstimmung zu verhalten, wie er das getan hat, dass da nicht interveniert ist. Also ich würde auch einfach dafür plädieren, diese Diskussion offen zu führen. Und was Andreas gesagt hat, deswegen schätze ich auch die Diskussionen in Stadien und so mit dir immer so, das ist natürlich völlig richtig, das ist differenziert. Es gibt Traditionsvereine, klassische EVs, die sind schlecht geführt, weil 1000 Ex-Spieler reinreden, weil irgendwelche Wichtigtuer reinreden. Das ist das Problem bei klassischen EVs, bei Traditionsvereinen. Ich finde aber, dass in der letzten Zeit, nehmen wir mal Hertha BSC Berlin, nehmen wir weniger prominente Beispiele wie 60, wie Uerdingen, wie ganz viele Vereine in den unteren Ligen, gerade also unverrückbar darunter leiden, dass Investoren unrealistische Erwartungen gefüllt haben und alles oder nichts gespielt haben. Also bei Hertha BSC ist das ja fraglos so. Da war der Verein so im Eimer, dass er sich von einem Investor Windhorst dem anderen ausliefern musste. Die haben überhaupt gar keinen Handlungsspielraum mehr. Da zählt 50-plus-1 auch nicht mehr. Und die Gefahr sehe ich schon. Also bei Stuttgart ist es für mich noch ergebnisoffen. Porsche und Mercedes sind natürlich nicht nur lokal nah am VfB Stuttgart dran, sondern sind auch keine Heuschrecken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was nächsten Sommer passiert. Nehmen wir mal an, die spielen Champions League. Ist dann das Kalkül zu sagen, okay, die Fans, die Masse wird schon zufrieden sein, wenn wir 3-4 Granaten verlängern? Kaum einer der Spieler gehört ihnen ja, plus 2-3 dazu kaufen und dann tatsächlich Champions League spielen. Vergessen die dann 50-plus-1? Vergessen die dann, dass der Präsident, der mit 92% gewählt wurde, gerade abserviert wurde, was übrigens klappen könnte? Oder versuchen sie einen nachhaltigen Weg zu gehen, der dem VfB zuletzt ja sportlich Erfolg gebracht hat? Das ist für mich so die Frage. Wenn sie sich für Weg A entscheiden, bleibe ich auch, was sportliche Nachhaltigkeit angeht, skeptisch, was Investoren angeht.
Aber das ist ja der Punkt, ne? Dass diese verführerische sportliche Erfolg dann viel kaschiert. Ne? Das ist halt das emotionale Business Fußball. Ne? Dann wird das wahrscheinlich gar nicht so sehr wahrgenommen, weil gesagt wird, ach komm, es läuft. Und der normale Fan, der Samstag um 15.30 Uhr ins Stadion geht, um halt seine Freizeit zu genießen und ein bisschen mitzufiebern und der eben nicht diese politische Komponente, die ja in den Kurven mitunter herrscht, mitnimmt, dem wird das natürlich zu Genüge reichen. Ich wollte nochmal, was ich gerade vergessen habe, auch nochmal auf die Fakten kommen, weil wir erst letztens nochmal einen Status quo gemacht haben. Also mittlerweile haben neun Clubs in der Bundesliga und damit die Hälfte Investoren an Bord. Ja, und drei Clubs könnten noch welche aufnehmen, weil sie schon in einer Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Und die anderen fünf, glaube ich, haben noch den E.V. Und dann haben wir noch diesen Sonderstatus mit Hoffenheim, die ja vormals einen Eigentümer hatten, der jetzt vor Ende letzten Jahres ja seine Anteile zurückgegeben hat, eben weil es einen neuen Kompromiss gegeben hat bei 50+1, der jetzt wieder vom Kartellamt völlig neu bewertet werden soll und aufgeschnürt worden ist. Also wir stehen quasi da wieder am Anfang. Weiß nicht, ob sie sich jetzt da ärgern in Hoffenheim, aber das ist ja auch immer so eine Mehr. Du kannst keine Investoren in den deutschen Fußball holen. Doch, das kannst du, aber sie sollen halt dann nicht das alleinige Bestimmungsrecht haben oder überhaupt ein Mitbestimmungsrecht, weil das soll weiter beim eingetragenen Verein liegen. Und das konnte man schon immer bei der 50+1-Regel insofern austricksen, dass man halt dann den Investor beispielsweise zum Vorstandsvorsitzenden respektive Präsident gemacht hat. Der Präsident sollte ja dann eigentlich den Geschäftsführer weisungsbefugt sein und den Investor ein Stück weit kontrollieren. Aber wenn das dann alles in einen Händen gelegen ist, wie jahrelang bei Hannover 96 oder auch beim FC Augsburg, dann war die Kontrollfunktion natürlich nicht gegeben, weil der, ich glaube jetzt nicht, dass ein und dieselbe Person sich dann sehr stark beaufsichtigt hat.
Darf ich noch mal ganz kurz das, was grundsätzlich, also hoffe ich grundsätzlich sagen. Also für mich war der Impuls, das Buch zu schreiben, eigentlich die Corona-Zeit, weil ich da tatsächlich viele Stimmen gehört habe von Vereinsvertretern, von der DFL. Dieser Begriff Demut fiel ständig. Und ich hatte den Eindruck, der ein oder andere Club-Vertreter denkt ernsthaft drüber nach, einfach auch mal an die Ausgabenseite zu gehen. Ne? Im Moment ist ja das Rennen, die Einnahmen müssen steigen, weil die Ausgaben steigen. Und das war zumindest mal kurzzeitig hinterfragt, weil wir ja, wie wir alle wissen, war es ja so, dass manche Vereine zwei Wochen später pleite gewesen wären, wenn die Fernsehgelder nicht weitergeflossen wären. Warum redet denn keiner mehr darüber, an die Ausgabenseite zu gehen, an die Spielergehälter, an die Managerprovisionen und so weiter und so fort? Und genau diese Frage habe ich auch fürs Buch vielen Managern gestellt. Und da kriegt man ja durchaus ehrliche Antworten. Also Michael Becker vom KSC sagt, es ist einfach nicht mehrheitsfähig. Die Mehrheit denkt nicht in diese Richtung. Also sie sind wieder in ihrem Rausch drin. Sie sind wieder in diesem Streben nach immer neuem Geld drin. Und dann ist das logisch, was gerade passiert. Ich glaube nur nicht, dass das eine Zukunft hat. Und was mich vor allem aufregt, ist, wenn man das, was das Kerngeschäft des Fußballs ist, mehr Geld, weiter wie bisher, kaschiert über CSR-Kampagnen, dass man dann mordsnachhaltig ist, dass man gendert. Ich habe gegen das alles nichts, aber ich sehe da drin auch eine Mimikry-Taktik. Man gibt sich mords aufgeklärt, mords woke, mords gesellschaftlich vorne, und dann beschließt man oder will man einen Investorendeal beschließen, indem man 100 Millionen Euro an die Vereine ausschüttet, die viel in der Gegend rumfliegen, Kerosin verbrennen, um den deutschen Fußball international bekannter zu machen. Vor allem stört mich daran diese Heuchelei.
Kurze Pause.